Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 14. Juli 2025, genau 22 Uhr. Das heißt, in diesem Moment schließen auch die US-Börsen in New York. Und noch etwas, was wichtig ist, am 4. Juli, also vor wenigen Tagen, war ja der amerikanische Nationalfeiertag. Heute aber der 14. Juli, das ist der französische Nationalfeiertag. Und darauf wollte ich an dieser Stelle nur hinweisen, denn das ist ja immer doch wichtig, das so ein bisschen zu wissen. Ja, ansonsten haben wir heute natürlich einen Markt gesehen, der mit Spannung erst einmal erwartet wurde, denn über das Wochenende haben wir die Verkündung neuer Zölle bekommen. Und zwar für die EU sollen es 30% in Zukunft werden, was über den reziproken Zöllen da vom angeblichen Liberation Day liegen würde. Und auch Mexiko soll mit 30% Zoll in Anführungszeichen gesegnet werden. Und dementsprechend hatte man heute eigentlich vielerorts gedacht, dass es deutlich rappeln würde. Aber ich war da schon am Wochenende etwas skeptischer und insofern auch optimistischer, denn die Kryptos, die haben sich nicht nur ganz gut gehalten, sondern sogar übers Wochenende eher zugelegt, nachdem sie zuletzt auf solche Zollankündigungen deutlich den Rückwärtsgang eingelegt hatten. Und wenn man sich dann auch angeschaut hat, den Wochenendhandel, da gab es zwar Abschläge, die hielten sich aber im Rahmen. Und dann, als heute Nacht die Futures eröffnet haben, da musste man sagen, okay, der Nasdaq Future zeitweise ein bisschen mehr als ein 0,5% im Minus. Der Dow Jones, den hat es sogar noch einen Tick mehr erwischt. Aber im Tagesverlauf haben sich auch die Futures schon wieder erholt. Und dementsprechend haben wir dann auch an den europäischen Märkten nur relativ wenig Bewegung gesehen. Wo wir aber zuletzt deutliche Bewegung gesehen haben, ist Euro-US-Dollar. Und das ist auch genau so gekommen, wie ich es kürzlich in einem Webinar gesagt hatte. Denn zuletzt hat der US-Dollar ja drastisch abgewertet, demzufolge der Euro drastisch aufgewertet. Und ich sagte, diese Bewegung, die dürfte jetzt kurzfristig erstmal so ein bisschen vor ihrem Ende stehen. Da könnte es Rücksetzer in Richtung 1,15 geben. Da sind wir jetzt zwar noch nicht, aber wir sind von in der Spitze, glaube ich, über 1,18 jetzt in Richtung 1,16,6 so zurückgefallen. Ich bin selber kein Devisenhändler, habe auch nicht vor, das zu werden. Aber das ist natürlich schon mal recht positiv. Und was man aber auch sagen muss, ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass diese Abwertung des US-Dollars noch nicht ganz beendet ist, dass es da noch einen Tick nach oben geht in Richtung vielleicht 1,20 bis 1,22. Da sollte aus meiner Sicht dann aber eher der Deckel drauf liegen und dann sollten wir auch deutlichere Rücksetzer sehen und vielleicht auch einen Trendumkehr. Denn man muss sehen, diese Bewegungen, die wir da zuletzt gesehen haben, die gehen zum Teil natürlich auf das Konto von Trump und seiner erratischen Politik, Handels- und Zollpolitik, zum anderen aber auch sicherlich auf die Kappe der Federal Reserve. Und wie komme ich jetzt darauf? Eigentlich, wenn die den Leitzins sehr hoch hält, was sie jetzt schon seit einiger Zeit tut, müsste das ja per Definition den Dollar eher stärken. Und er wurde zuletzt aber geschwächt. Und das dürfte daran liegen, dass man in den USA, dass Anleger Angst haben, dass es dort aufgrund dieser doch recht Hochzinspolitik, die die Federal Reserve derzeit fährt, doch zu einer Wirtschaftskrise, zu einer Rezession kommen könnte. Und wenn dies in Aussicht steht, dann müsste natürlich die Federal Reserve hinterher umso stärker an der Zinsschraube nach unten drehen. Dann müsste es wieder zurück in Richtung Null gehen, vielleicht dann auch wieder quantitativ Easing betrieben werden. Und das wurde an den Märkten schon so ein bisschen vorweggenommen. Und darin liegt dann meines Erachtens auch der Grund dafür, dass der Bitcoin zuletzt auch in der Spitze über $123.000 steigen konnte, dass auch die Altcoins, insbesondere der Ether von Ethereum, dass sie nachziehen, der Ether über $3.000 heute zum Teil. Die ganz großen exorbitanten Gewinne konnten dann nicht gehalten werden. Aktuell notiert der Bitcoin wieder so um die 120.000, der Ether wieder in Richtung 3.000 zurückgelaufen. Aber alles in allem sieht das doch ganz gut aus. Man muss allerdings auch sagen, die übrigen Altcoins, die ziehen zwar auch an, aber noch nicht in dem Umfang, wie das sein müsste, um jetzt hier langsam eine Altcoin-Rally ansagen zu können. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass das passieren wird. Und zwar genau dann, wenn der Bitcoin, ja, ich will jetzt gar nicht von Korrektur sprechen, ich glaube nicht, dass der stark fällt, aber zumindest so ein bisschen konsolidiert, das heißt so ein bisschen seitwärts, abwärts tendiert, dann nämlich werden einige Zweifel bekommen, werden Gewinne bei Bitcoin mitnehmen und wenn sie dann sehen, ja jeden Tag schießt ein neuer Altcoin durch die Decke, dann wird da auch wieder versucht herumzuzocken und dann könnte es halt zu einer Altcoin-Rally durchaus kommen. Insofern, wie gesagt, muss man hier so ein bisschen abwarten, ob das sich so entwickelt. Ich könnte mir das aber sehr, sehr gut vorstellen und was die USA angeht, gehe ich davon aus, dass wir doch bald eine lockere Geldpolitik sehen werden, entweder noch von Jay Powell, verordnet Oder aber er wird da entweder gegangen. Da gibt es ja mittlerweile auch Angriffe auf ihn, auf seine zum Teil auch persönliche Integrität. Da wird er so ein bisschen weggemobbt, zumindest der Versuch, ihn wegzumobben. Oder aber spätestens dann im Mai nächsten Jahres. Und da steuern wir jetzt auch mit großen Schritten immer mehr dem entgegen. Wir sind mittlerweile ja schon Mitte Juli. Und da muss man auch sehen, ja, dass da vielleicht sogar im Vorfeld schon jemand nominiert wird. Und dementsprechend hat man dann vielleicht sogar auch einen Schattennotenbankpräsidenten. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten die US-Geldpolitik auf den internationalen, den globalen Kurs zurückgeführt wird. Bisher ist es so, dass die Amerikaner da ein bisschen ausscheren. Die EZB hat die Zinsen schon massiv gesenkt, nachdem sie die Inflation ja unter Kontrolle bekommen hat. Die Schweizer Notenbank ist quasi schon wieder bei Nullzinsen angekommen. Und wenn man sich auch in der übrigen Welt anschaut, China leidet nach wie vor unter einer größeren Wirtschaftskrise. Und wenn man die in den Griff bekommen will, und das muss die kommunistische Partei dort, wenn sie an der Macht bleiben will, dann wird man auch hier etwas tun müssen. Man hat sich bisher bewusst zurückgehalten, weil man hier auch den Markt so ein bisschen das Ganze regeln lassen wollte, weil man hier auch sehr hohe Verschuldungsgrade hatte, die man so ein bisschen abbauen wollte. Aber man hat dann auch immer, wenn es zu eskalieren drohte, Geld in den Markt injiziert, aber das noch nicht in einem ausreichenden Ausmaß. Das muss man auch sagen. Man hat die schlimmsten Dinge somit verhindert, aber noch nicht die Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht. Und das wird man aber jetzt zunehmend wohl auch tun. Und dann haben wir halt global eine Liquiditätsschwemme, eine Geldschwemme, wenn in Asien das größte Land China, aber natürlich dann in der Folge wahrscheinlich auch andere, eine sehr lockere Geldpolitik fährt, wenn in Nordamerika das größte Land, die USA, dann auch auf diesen Kurs einschlagen und die Eurozone. Da muss man ja auch generell so ein bisschen sich das mal anschauen. In Griechenland, da bräuchte man wahrscheinlich gar keine Zinssenkungen. Da brummt es, nachdem man das Land seinerzeit auf Druck quasi saniert hat. Aber in Deutschland, Frankreich oder Italien, in den großen Euro-Ländern, da läuft es eben nicht rund und die EZB muss alles im Blick haben und die großen Euro-Länder sind natürlich für die Gesamtstatistiken wichtiger. Deswegen richtet man die Geldpolitik immer eher danach aus. Das war ja seinerzeit auch der Grund, warum es zu Griechenland-Krise und Ähnlichem kommen konnte. Denn es war ja schon einmal so, dass Deutschland der kranke Mann Europas genannt wurde und seinerzeit hat die Schröder-Regierung zwar Reformen gemacht, die wurden aber damals auch von einer relativ lockeren Geldpolitik eben begleitet und seinerzeit hat Griechenland diese lockere Geldpolitik eben genutzt, um sich Dinge zu erfüllen, die man sich gerne erfüllen wollte, die aber nicht essentiell gewesen wären, wie zum Beispiel Olympia in Athen, wo dann heute noch diese Olympiastätten im Prinzip vor sich hin vegetieren und nicht mehr genutzt werden, aber natürlich auch für Rentenerhöhungen und so weiter. So kann man sich natürlich auch Wählerstimmen in Anführungszeichen kaufen oder konnte das zumindest damals. Ja, und wenn man das alles zusammennimmt, haben wir jetzt wieder eine ähnliche Situation. Das könnte dann auch mittellangfristig wieder dazu führen, dass es eben in der Peripherie, in Griechenland und anderen, zu ähnlichen Entwicklungen kommt und das Ganze am Ende dann dort wieder eskaliert. Aktuell ist es aber tatsächlich so, dass eher die großen Euro-Länder in der Krise stecken und dementsprechend die Geldpolitik eher wieder nach diesen eben ausgerichtet wird. Ja, und alles in allem sind die Aussichten damit für den Bitcoin gut. Ich hatte bisher ein Kursziel von 120.000 bis $125.000 genannt. Mit etwas über 123.000 waren wir ziemlich genau, wir waren genau in diesem Korridor, aber man kann ja dann den Mittelwert, das arithmetische Mittel bilden, wären 122.500 und mit 123.000 und ein paar zerquetschten waren wir nahezu punktgenau da. Wir sind jetzt, wie gesagt, ein bisschen zurückgelaufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen vor sich hin konsolidiert, weil eben auch so ein Kursziel erreicht wurde, dass es also so ein bisschen seitwärts läuft zwischen irgendwie 117.000, 118.000 und 124.000, 125.000. Und dann sollten die Bullen aber irgendwann den nächsten Angriff starten und dann kann es dann in Richtung 130, 135 und letztlich Richtung 150.000 gehen und dann muss man sich das Ganze eben nochmal neu anschauen. Und der Ether, wie gesagt, auch wieder stark am Kommen. Ich habe ja nie an ihm gezweifelt, denn man muss ja auch einfach sehen, BlackRock zum Beispiel setzt sehr stark darauf, jetzt die neuen Stablecoins nach dem Genius Act, die werden auch meistens auf Ether, auf Ethereum aufgesetzt. Aber natürlich hat Ether, Ethereum auch Konkurrenz wie Solana und andere. Und das ist aktuell so ein bisschen noch der Pferdefuß, denn beispielsweise Solana konnte noch nicht so richtig durchstarten, kämpft nach wie vor so mit dem Bereich 160, 165 Dollar, da müsste es drüber gehen. Auch der Binance Coin war teilweise zwar heute über $700, aber hat es nicht geschafft, so richtig in Schwung zu kommen, notiert jetzt wieder etwas darunter. Und wie gesagt, das fehlt noch. Die großen Altcoins müssen als erstes anspringen und dann kommt auch die zweite und dritte Reihe in Schwung. Und dann haben wir eine Altcoin-Rallye und dann sieht es natürlich noch schöner am Kryptomarkt aus. Ja, damit aber genug zu den Kryptomärkten, kommen wir zu dem, was an den Aktienmärkten passiert ist. Damit zunächst mal zum DAX, der wie gesagt relativ schwach eröffnet hat, dann sich zwischenzeitlich ein bisschen berappeln konnte, dann wieder ein bisschen auf Tauchstation ging und dann ja zum Handelsende hin immer weiter nach oben zog. Am Ende reichte es zwar nicht mehr, um noch ins Plus zu drehen, aber es war eben nur noch ein Minus von 94,67 Punkten auf Xetra Schlusskursbasis oder 0,39%, 24.160,64. Schaut man sich die nachbörslichen Kurse an, da werden nochmal 60 Punkte oben drauf gepackt. Da stehen wir aktuell schon wieder bei 24.220. Und alles in allem, ich hatte das zuletzt auch in Webinaren mit meinen Kunden besprochen, sieht das derzeit sehr, sehr gut aus. Der DAX ist eigentlich drauf und dran, ein weiteres frisches Kaufsignal zu generieren. Er hat das schon so ein bisschen gemacht, aber die Bullen konnten sich noch nicht endgültig durchsetzen. Dazu müsste er sich stärker von der 24.200er Marke lösen, wenn er das aber in den nächsten Tagen und Wochen schaffen sollte. Wobei natürlich dieses Zollthema immer noch ein Damoklesschwert ist, was über ihm schwebt. Aber wenn er das schafft, wenn dieses Zollthema vielleicht dann auch gelöst wird, dann kann es hier sehr schnell über 25.000 und dann in Richtung 27.500, 28.000 und vielleicht 30.000 gehen. Aber wie gesagt, das Zollthema muss man natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das könnte hier den schönen bullischen Ansatz natürlich noch zerstören. Ich habe darüber auch im aktuellen YouTube-Video ja einiges gesagt. Gewinner, Verlierer im DAX heute, Merck, KGaA, Sartorius, Vorzüge und Zalando auf der Verliererseite. Merck, da läuft es schon seit längerer Zeit leider nicht wirklich rund, muss man sagen. Die Aktie ist in den letzten Wochen und Monaten dramatisch abgestürzt, ist noch nicht so lange her. Im September letzten Jahres, da stand die Aktie noch über 170 bei knapp 180 Euro. Mittlerweile ja, hat sie teilweise oder ist sie unter 110 Euro gefallen, dürfte bald vielleicht sogar die 100er Marke ansteuern und da sollte sie sich tun, die es drüber halten. Noch besser wäre, wenn die Bullen die 110er Marke einigermaßen verteidigen könnten. Hier läuft es aktuell derzeit nicht rund. Ja, ist eigentlich so ein Pharma- und Chemiekonzern. Chemie ist aktuell natürlich nicht sonderlich gesucht, wenn man sich auch BASF anschaut, die eine Gewinnwarnung jetzt hatten, wenn man sich andere anschaut. Auf der anderen Seite, es wird aber auch bei einigen zugegriffen, Lanxess beispielsweise, amerikanische Hedgefonds, die hier schon eingekauft haben. Und insofern könnte das Schlimmste bei Merck definitiv auch schon vielleicht fast vorüber sein. Es kommt halt jetzt, wie gesagt, charttechnisch auf die 110er Marke an, die eigentlich da verteidigt werden sollte. Dann Sartorius, immer wieder Thema, grundsätzlich Laborausrüster, die liefen über Jahre sehr, sehr ja gut, wie auf Schienen. Sie hatten halt ein ja homöopathisches Wachstum, muss man sagen, aber insbesondere das Gewinnwachstum war gut. Zum Teil auch, weil man ja aufgrund der nachhaltigen Gewinne, die man erzielt hat, auch Aktien zurückkaufen konnte und so weiter. Und dann kam eben Corona und es gab plötzlich einen absoluten Geschäftsboom und in der Folge dann auch einen Boom im Aktienkurs. Die Aktien schossen durch die Decke, in der Spitze lag eine Sartorius bei 500, 600 Euro und dann aber war Corona vorbei und auf einmal stellte man fest, die ganzen Labore, die hatten zwar in der Corona-Zeit sehr, sehr viel Zeug bestellt, ob das jetzt Pipetten, Reagenzgläser und weiß der Geier was alles waren, aber sie hatten jetzt eben zu viel davon, und weil die Pandemie ja plötzlich vorbei war. Und daraufhin kam es dann quasi zu einer Konsumzurückhaltung. Es wurde fast nichts mehr bestellt und dementsprechend brach das Geschäft ein. Man hatte also so einen Boom und Bust aufgrund von Corona, den man nicht kannte. Der Boom hat zu stark steigenden Aktienkursen geführt. Der Bust dann natürlich zu einem dramatischen Einbruch. Wenn man sich das anschaut, vom Top hat die Aktie ja mehr als 50% verloren. Und jetzt seit einiger Zeit versucht sie sich zu fangen. Es klappt immer wieder, dass es an guten Tagen auch stärker nach oben geht. Es werden jetzt zuletzt auch charttechnisch wichtige Marken verteidigt, beispielsweise in der Vorzugsaktie von Sartorius die Marke von 200 Euro. Aber sie kommt halt noch nicht so richtig in Schwung. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass die Geschäfte erst wieder auf das alte Niveau, ja, auf die alten Schienen sich begeben müssen. Das heißt, dann nicht so starkes Wachstum, aber dafür nachhaltig und insbesondere auch immer höheres Gewinn als Umsatzwachstum. Und zum Zweiten natürlich charttechnisch die Aktie, die Vorzugsaktie müsste nachhaltig über 225 Euro steigen, um hier ein erstes Kaufsignal zu generieren. Dann gibt es noch Widerstände im Bereich 240 Euro und schließlich dann der Bereich 260, 265 Euro. Und wenn das alles überwunden ist, dann sind wir erst wieder nach oben einigermaßen frei und können tatsächlich auf die 300 Euro Marke Kurs nehmen. Aktuell also hier noch ein bisschen Geduld angesagt. Nichtsdestotrotz, die Sartorius Stammaktie, die ja nicht im DAX gelistet ist, würden wir gegenüber der Vorzugsaktie deswegen bevorzugen, weil sie im Prinzip etwas günstiger ist, kostet weniger als 180 Euro. Das heißt, fürs gleiche Geld kann man mehr Aktien kaufen. Und generell muss man sagen, beide Aktien sind relativ vergleichbar. Okay, die Vorzugsaktie wird reger gehandelt, weil sie im DAX eben mit drin ist. Die Stammaktie wird jetzt da nicht so rege gehandelt. Das kann natürlich bei ganz großen Orders ein Problem sein. Dann muss man vielleicht eher auf die Vorzugsaktie gehen. Deswegen institutionelle nehmen halt die Vorzugsaktie. Aber Privatanleger, die vielleicht hier nur 10.000 oder 15.000 Euro maximal investieren wollen, die können dann, wie gesagt, auch die Stammaktie nehmen. Ansonsten muss man sagen, die Stammaktie ist eigentlich besser, weil sie ein Stimmrecht hat, anders als die Vorzugsaktie. Allerdings bei Sartorius nützt das Stimmrecht halt nicht viel, weil es hier ein Familienunternehmen ist und die Familie, die dahinter steht, hat eben die Mehrheit der Stimmrechte, wenn man so will, und gegen die kann man dann halt nicht viel entscheiden. Insofern ist das Stimmrecht hier halt nicht so wertvoll, aber ansonsten wäre natürlich die Stammaktie sogar die bessere Aktie. Sie ist zudem, wie gesagt, günstiger und alles in allem muss man sagen, wenn man jetzt hier nicht gerade 2, 3, 4, 5 Millionen investieren will, dann würden wir die Stammaktie nehmen, weil sie eben einen Tick günstiger ist. In der Vergangenheit war es teilweise auch so, gerade in der Corona-Zeit, dass sie zwischenzeitlich mal für kurze Zeit teurer war. Alles in allem sollten sie ähnlich laufen und wenn eine Sartorius-Vorzugsaktie beispielsweise jetzt von aktuell um die 210 auf 300 steigt, was ja so etwas mehr als 40% wären, wenn dann in der gleichen Zeit die Stammaktie von, sagen wir mal, 175 ebenfalls um 40%, das wären dann in Richtung 245, 250 steigt, dann hat man trotzdem dort mehr Gewinn, weil man eben für das gleiche Geld mehr Anteile kaufen kann. Und wie gesagt, das ist dann der einzige Grund, warum man die Stammaktie als Kleinaktionär, sage ich mal, vielleicht bevorzugen sollte. Und dann Zalando. Zwischenzeitlich zuletzt auch deutlich zurückgekommen, muss man sagen, nachdem die Aktie zuvor charttechnisch quasi bilderbuchmäßig gelaufen ist, hat Kursziele von mir hier auch im Podcast teilweise ja bekommen von 36, 37 Euro. In der Spitze war sie bei 40, aber seitdem läuft es nicht mehr rund. Seitdem ist sie in einem klaren Abwärtstrend, hat zuletzt hier auch so einen Chart gebaut. Ja, das sieht so ein bisschen nach einer SKS-Umkehrformation aus. Das einzige Positive, was man derzeit sagen kann, wenn man das als SKS liest, und die Nackenlinie dann anlegt, ja, dann hat sie jetzt nicht mehr ganz so viel Abwärtspotenzial. Je nachdem, wie genau man das da definiert, kann es im schlimmsten Fall Richtung 20 gehen. Das wären dann noch etwas mehr als 20, etwas, ja, so 25% vielleicht. Man kann das Ganze aber auch ein bisschen positiver anders sehen. Dann muss man sagen, dann wäre jetzt die Aktie fast schon im Kursziel dieser SKS. Das heißt, es gibt durchaus noch Restrisiken nach unten, die will ich hier gar nicht verschweigen. Aber tendenziell muss man sagen, wir sind jetzt langsam auch im Bereich einer Unterstützung angekommen, so um die 26, 27 Euro, also dazwischen gerne mehr Richtung 26. Und da könnte sie sich dann auch fangen und brappeln und vielleicht zumindest mal erstmal wieder Richtung 30 bis 32 Euro steigen. Heute aber gab es, wie gesagt, einen größeren Rücksetzer, nochmal um 5%, die Aktie zuletzt ohnehin recht schwach gewesen und da muss man mit Sicherheit genauer drauf gucken, zumal Zalando vielleicht auch ein unter den Zöllen leiden könnte, da dieser Hinweis sei an dieser Stelle noch erlaubt. Die Gewinnerseite dann E.ON, Rheinmetall, Commerzbank. E.ON muss man natürlich sagen, als Energieversorger in Deutschland, da haben die mit Zöllen relativ wenig bis gar nichts am Hut. Die Aktie zuletzt super gelaufen, ist ja auch in meinem DAX-Wikifolio, wenn man so will, drin. Und ich bin da nach wie vor sehr zuversichtlich. Ich hatte ja lange Jahre, muss man fast schon sagen, immer gesagt, dass ich eine RWE, einer E.ON bevorzugen würde. Zuletzt vor so, ich glaube 2 Jahre, ist es mittlerweile auch schon her, habe ich das gedreht, habe gesagt, dass ich jetzt eher auf E.ON setzen würde und seitdem, muss man fast sagen, läuft die Aktie dann auch sehr, sehr gut. Zuletzt schöner Kursanstieg, wenn man sich anschaut, dass sie noch im Januar diesen Jahres im Tief bei etwa 10,50 stand und mittlerweile bei über 16 angekommen ist. Und ich denke, hier ist das Ende der Fahnenstange auch noch nicht erreicht, denn mit dem Kurssprung über 16 Euro hat sie jetzt frische Kaufsignale geliefert, kann im Prinzip Richtung 20 weiterlaufen. Natürlich, es kann nochmal zu Rücksetzern kommen, wenn es am Markt richtig rappelt, auch wenn E.ON von Zöllen vielleicht kaum betroffen ist, kann diese Aktie dann sicherlich auch nochmal leiden. Vielleicht bekommt man sie nochmal unter 16 Euro, aber tendenziell, wie gesagt, sollte sie Richtung 20 Euro weiterlaufen. Dann Rheinmetall, auch hier Sonderkonjunktur im Rüstungssektor. Nichtsdestotrotz muss man auch sehen, die Aktie hat vor wenigen Wochen hier im Juni, Mai-Juni, noch Kurse gesehen von über 1.950, ist dann zwischenzeitlich teilweise unter die 1.600 Euro Marke zurückgefallen, hat sich jetzt wieder etwas berappelt, aber es gibt noch keine neuen Hochs, keine neuen Verlaufhochs, keine neuen Allzeithochs und dementsprechend kann das nach wie vor auch eine Top-Bildung sein. Das heißt, man muss hier durchaus vorsichtig sein. Ich würde die Aktie definitiv nicht unbedingt shorten, das ist ohnehin der Top-Pick im europäischen und deutschen Rüstungssektor vielleicht mit. Aber nichtsdestotrotz ist sie zuletzt halt gelaufen wie geschnitten Brot, damit nicht mehr günstig und ich würde sie jetzt nicht unbedingt noch kaufen. Wer sie hat, kann sie aber erstmal behalten, sollte aber im Auge behalten, ob das nicht eine Top-Bildung so im Bereich 1950 bis 2000 Euro am Ende wird. Das heißt, erst wenn sie über die 2000 Euro klettert, kriegen wir frische Kaufsignale, dann kann man relativ sicher davon ausgehen, dass es zunächst mal Richtung 2100 und später vielleicht Richtung 2400 Euro weiterläuft. Aber wie gesagt, sollte es da zu einer Top-Bildung kommen, dann kann das auch schnell in die gegengesetzte Richtung gehen. Und dann sollte man einen Stoppkurs haben, damit man hier Gewinne, die wahrscheinlich aufgelaufen sind, erst einmal sichert. Ja, und dann Commerzbank, Deutsche Bank, aber generell europäische Finanzkonzerne, Banken, ING beispielsweise aus den Niederlanden gehört auch dazu. Zuletzt ebenfalls gelaufen wie geschnitten Brot. Generell sieht das auch nach wie vor gut aus. Eigentlich bin ich für diese Aktien nach wie vor auch bullig. Allerdings muss man schon sagen, der Kursanstieg, gerade bei der Commerzbank auch zuletzt, der war schon sehr, sehr steil. Das heißt, da ist die Korrektur anfällig. Und was man auch sagen muss, wenn in Europa die Zinsen weiter sinken, die EZB hat ja zuletzt eher kommuniziert, dass das nicht der Fall sein würde. Aber wenn der Dollar eben jetzt so abwertet weiter und der Euro stark damit ist, dann könnte es durchaus sein, dass die EZB da in die Bredouille kommt. Hinzu, das Zollthema könnte auch dafür sorgen, dass die EZB vielleicht dann doch die Wirtschaft stärker unterstützen muss. Und wenn es da eben wieder zu deutlich weiter sinkenden Zinsen in Richtung Nullzins oder vielleicht sogar negativer Zinsen käme, dann wäre das für diese Banken eher schlecht. Das heißt, tendenziell muss man sagen, gefallen mir die Aktien. Tendenziell gehe ich davon aus, dass es weiter nach oben geht. Man sollte das aber auch genau beobachten und im Zweifel, wenn die Entwicklung in die entsprechende Richtung geht, auch hier schnell reagieren. Das ist generell das Motto derzeit. Es ist sehr viel Unsicherheit im Markt. Das ist auch ein Treiber der Rallye, weil die wird sehr gehasst und viele trauen sich halt nicht in den Markt. Und wenn es dann immer weiter nach oben geht, werden sie immer mehr und mehr in den Markt gezwungen, müssen also kaufen zu fast jedem Kurs, was dann die Rallye eben weiter befeuert. Aber es kann natürlich jederzeit zu einer Eskalation kommen, wenn Trump das mit den Zöllen diesmal knallhaft durchzieht beispielsweise und wenn es dann vielleicht auch zu Turbulenzen kommt an den Devisenmärkten. Das muss man alles genau beobachten. Deswegen, das steht auf tönernen Füßen. Ich hatte das im aktuellen YouTube-Video, wie gesagt, dass ich prinzipiell sehr, sehr bullisch bin, aber Trump uns da eben noch in die Suppe spucken kann. Und kaum hatte ich das Video dann online gestellt, dann kam eben diese Zollankündigung. Mittlerweile gehen viele davon aus, dass es am Ende vielleicht nicht so kommen wird, aber man sollte ihn da nicht unterschätzen. Und gerade weil man ihn zuletzt mit diesem Taco-Trade gereizt hat, das wurde ja ihm auch so quasi ins Gesicht gesagt von einer, ich glaube, es war eine CNN-Reporterin, könnte er sich berufen fühlen, jetzt zu sagen, okay, dann ziehe ich jetzt mal durch. Und das wäre natürlich dann unerwartet und könnte die Märkte, wie gesagt, in die Bredouille bringen. Kommen wir zum MDAX, der hatte zuletzt deutlich zugelegt, sieht nach wie vor auch tendenziell sehr, sehr bullig aus, aber heute gab es hier mal einen Rücksetzer von 142,92 Punkten oder 0,46%, Schlusskurs 31.211,23. Wenn man sich hier die nachbörslichen Indikatoren anschaut, geht es auch hier einen Tick nach oben, 75 Punkte etwa. Das sind aber auch nur so 0,25%. Nichtsdestotrotz besser als nichts. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite. Heute die Aktie von Delivery Hero, von der ich ohnehin nichts halte. Das ist quasi ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten spekuliert, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und das hatte ich hier immer wieder betont. Hatte auch in der Vergangenheit die Aktie tendenziell immer eher negativ besprochen. Hatte allerdings dann auch zwischenzeitlich mal gesagt, okay, sie ist jetzt so tief gefallen, da sollte man, selbst wenn man jetzt short war, mal ein bisschen aufpassen. Es gab dann auch eine Gegenbewegung, aber letztendlich ist die wieder wie erwartet in sich zusammengefallen und alles in allem ist das nach wie vor eine Aktie, ja, die ich nicht anfassen würde. Natürlich als affiner Mensch muss man sie auf dem Zettel behalten, weil sie oftmals sehr volatil sich nach oben oder nach unten bewegt. Aber hier muss man auch ganz klar sagen, man hat hier, wenn man hier auf Trading-Gewinne setzt, insbesondere die Long-Seite spielt, kein Netz und doppelten Boden, weil meines Erachtens hier, wie gesagt, die Substanz fehlt und deswegen, ich mag solche Aktien nicht und trade sowas dann auch nicht mal. Dann Kion Group, wurde ich zuletzt auch einiges an Fragen, wurde mir zu der Aktie gestellt. Ich hatte generell gesagt, dass ich das Unternehmen positiv finde, hatte auf dem Eigenkapitalforum mit Verantwortlichen gesprochen, die haben auch recht positiv dort über den weiteren Geschäftsverlauf gesprochen, aber das hatte alles so ein bisschen, ja, ich war nicht sicher, ob das wirklich so Hand und Fuß hat oder ob das mehr Hoffnung der Vater des Gedanken ist. Zuletzt hat man aber gesehen, dass es tatsächlich gut lief und die Aktie lief dann auch gut. In der Spitze war sie schon über 55. Ich hatte zuletzt bei Fragen im Bereich so 52 Euro gesagt, dass sie vielleicht nochmal so in die Range 48 bis 50 zurücksetzen kann, das aber nicht muss. Und generell würde ich da auch nicht auf kurzfristige Verluste traden, sondern dann diese Chance zum Nachkauf nutzen. Wer das getan hat, in der Spitze, wie gesagt, waren wir bei knapp unter 56. Jetzt kommt nochmal so ein bisschen ein Rücksetzer. Ich denke, nach wie vor 48 bis 50 sind möglich, aber nachdem es zuvor diesen Schub nach oben gab, würde ich eher damit rechnen, dass sie sich jetzt so im Bereich, ja, zumindest oberhalb von 50, vielleicht sogar auf dem aktuellen Kursniveau um die 52 stabilisieren kann. Und mittel- bis langfristig, ja, hatte ich an dieser Aktie eigentlich oder an diesem Unternehmen eigentlich noch keine Zweifel. Und dann K&S, Heute mit einer Monsterabschreibung. Dafür muss man eigentlich sagen, hat sich die Aktie ganz gut gehalten. Wir hatten sie im aktuellen Börsenbrief, glaube ich, auch wieder drin auf der Shortlist. Das heißt, wir würden da tendenziell eher fallende Kurse sehen. Insbesondere nachdem sich die Aktie zuletzt ja deutlich berappeln konnte. Von etwa 10 ging es in der Spitze auf 17. Aus unserer Sicht fundamental nicht unterlegt. Und ja, man hat hier ein Commodity-Business. Düngemittel, Kali und Salz war ja der alte Name, deswegen K&S. Man hatte in der Vergangenheit mit dieser Aktie nicht viel Freude, muss man sagen. Es gab mal ein Übernahmeangebot aus Kanada von Potash Corp of Saskatchewan. Das hat man zurückgewiesen. Angeblich war der gebotene Preis nicht so hoch. Der lag damals aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei 35 oder sogar 40 Euro. Das heißt, man hätte es wohl besser angenommen. Naja, mittlerweile ist man ja auch nicht mehr im DAX, sondern in den MDAX abgestiegen. Und alles in allem, wie gesagt, läuft es hier nach wie vor nicht rund. Man konnte mit der Aktie zur Zeit 2022, war es glaube ich, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine kurz bevorstand, da konnte man einiges Geld mitmachen, weil man auch Angst hatte, die größten Wettbewerber von K&S, die sind in Weißrussland und eben Russland angesiedelt und wenn man da eben Sanktionen auf diese Länder macht aufgrund von Krieg, dann hätte bei K&S hätte es geschäftlich sehr gut laufen können. Das war aber nur zum Teil so, denn man hat diese Unternehmen da von Sanktionen zum Teil auch ausgespart, weil man eben weltweit die Düngemittel braucht und da wollte man nicht eine Lebensmittelkrise oder sowas riskieren und insofern fiel das dann damals auch relativ stark in sich wieder zusammen. K&S also eigentlich auch eine Aktie, die man bestenfalls irgendwann mal traden kann, aber aus meiner Sicht keine Investition darstellt. Und nach der heutigen Mega-Abschreibung muss man ohnehin in Frage stellen. Bisher war das Argument der Bullen ja immer, da steckt viel Substanz drin. Die haben im Prinzip einen Substanzwert von fast 35 Euro. Jetzt hat man aber heute so hohe Abschreibungen vorgenommen, dass der Substanzwert im Prinzip auch schon in Richtung 23 erodiert ist. Das ist natürlich immer noch deutlich mehr als der aktuelle Kurs, aber trotzdem stellt das natürlich letztendlich das Unternehmen irgendwann in Frage. Wer weiß denn, ob es da nicht noch mehr Abschreibungen in Zukunft geben muss. Die Gewinnerseite Renk, Flatex, DEGIRO und United Internet. Renk natürlich auch Profiteur von diesem ganzen Rüstungswahn. Die Aktie zuletzt in der Spitze allerdings auch bis auf über 85 Euro gelaufen, dann zurückgesetzt, schönen Boden ausgebildet, so im Bereich so 62, 62,50. Jetzt wieder nach oben berappelt. Problem ist nur, spätestens so im Bereich 85 sollte jetzt der Deckel drauf sein. Da kann man natürlich sagen, okay, sind ja noch fast 10 Euro, sind ja noch 12, 13%. Aber es ist natürlich hier ein Wabonspiel, denn wenn es dann keine neuen Allzeithochs gibt und damit kein frisches Kaufsignal, dann könnte auch hier letztendlich eine Top-Bildung drohen. Und da kann das natürlich auch dann sehr schnell wieder nach unten gehen, insbesondere zunächst mal zurück Richtung 62, 62,50 und darunter würden dann Verkaufssignale Richtung 50 und tiefer aktiv. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und aus meiner Sicht, wer die Aktie hat, kann sie noch halten, sollte sich aber absichern, auf dem aktuellen Niveau draufspringen würde ich nicht mehr. Flatex DEGIRO hingegen heute mit einer Prognoseanhebung, da hat man ja auch einiges in letzter Zeit gemacht. Der Großaktionär, der Herr Förtsch, der war da wohl nicht so ganz zufrieden mit dem Management, deswegen musste der langjährige CEO seinen Hut nehmen. Und hat man hier quasi so eine Art Neuanfang auch im Management gestartet, versucht sich jetzt hier so ein bisschen zum Teil auch neu zu erfinden, hat jetzt Kryptohandel auch im Angebot und so weiter. Und alles in allem muss man sagen, sieht das hier sehr, sehr gut aus. Die Aktie ist zuletzt auf neue Verlaufshochs gelaufen. Ich glaube, muss man gerade hier schauen, ja, die Allzeithochs sind es noch nicht ganz. Die lagen mal bei knapp unter 30 Euro, aber da sind wir auch nicht mehr weit von weg. Also kommen immer mehr in Schlagdistanz. Und alles in allem muss man sagen, bis 30 Euro kann die Aktie sicherlich noch laufen. Da könnte es dann mal zu einer Konsolidierung oder Korrektur kommen. Wenn es über 30 geht, kriegen wir Kaufsignale Richtung 35 bis 36. Dann United Internet, eine Aktie, die im letzten Jahr bei 12, 13 Euro, obwohl ich immer wieder positiv über sie gesprochen habe, keiner haben wollte. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten zeigt sich hier ja ein defensives Geschäftsmodell so im Bereich Telekommunikation, Internetdienstleistungen das ist dann in unsicheren Zeiten durchaus gesucht. Hinzu kam, dass die Aktie natürlich sehr, sehr günstig war, da unten zu solchen Tiefskursen, die wir da zwischenzeitlich gesehen haben. Und ich hatte damals immer betont, ich glaube, dass Ralf Dommermuth, der hat schon viele Krisen gesehen und hat sie alle mit seinem Unternehmen gemeistert. Ich glaube, dass er es auch wieder schaffen wird. Und es sieht jetzt immer mehr danach aus. Und er hat ja angekündigt, dass er bald auch in den Ruhestand gehen will. Aber erst möchte er das wieder in Ordnung bringen da. Und das scheint ihm immer mehr zu gelingen. Charttechnisch muss man sagen, zuletzt natürlich ein bisschen heiß gelaufen. Mag nochmal zurücksetzen. Generell glaube ich aber, dass die Aktie Platz hat Richtung 30 und mehr. Und hinzu kommt, dass sie ja auch noch ein gar nicht mal so schlechter Dividendenzahler ist. Dann der SDAX, die Small Caps in Deutschland. Heute natürlich auch mit einem Rücksetzer. Hier ging es nach unten um 200,05 Punkte oder 1,11% auf 17.803,23. Nachbörslich muss man sagen, Tut sich hier in den Indikationen allerdings nicht so viel. Da geht es auch irgendwie 0,2% nach oben. Aber der Tagesverlust, der war hier ja höher als in anderen Indizes. Man muss aber auch sagen, der S-DAX zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, neue Allzeithochs gemacht. Und dass er jetzt vielleicht mal dann ein bisschen schärfer zurücksetzt, das ist aus meiner Sicht kein Beinbruch. Charttechnisch muss man sagen, die neuen Allzeithochs, wie gesagt, sehr, sehr schön. Und jetzt Rücksetzer Richtung 17,4, 17,5 wären kein Problem. Und aktuell sind wir immer noch bei 17,8. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Wacker Neuson, ein Baumaschinenkonzern. Zuletzt sehr gut gelaufen, die Aktie, aufgrund der Spekulationen, dass die Bundesregierung hier mit ihren neuen Rekordschulden, Sondervermögen euphemistisch genannt, in die Infrastruktur tatsächlich investiert. Da braucht man natürlich dann auch mehr Baumaschinen und deswegen die Aktie durchgestartet. Jetzt aber mal ein kräftiger Dämpfer. Heute ging es um über 5% zurück. Nichtsdestotrotz, solange die Aktie nicht unter 22 Euro fällt, haben die Bullen noch die Karten in der Hand. Und ich würde nicht ausschließen, dass wir hier bald dann auch wieder höhere Kurse sehen. Dann ThyssenKrupp Nucera hatten wir schon öfter im Börsenbrief. Ich halte gar nichts von der ganzen Wasserstofftechnologie. Ich würde das noch nicht mal unbedingt als Technologie bezeichnen. Und ThyssenKrupp Nucera war auch seit dem Börsengang ein Rohrkrepierer. Wir hatten öfter schon die Aktie als Shortkandidaten auch im Börsenbrief. Das hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Jetzt in der aktuellen Ausgabe haben wir sie noch nicht wieder aufgenommen. Haben sie vor ein paar Ausgaben rausgenommen. Das war auch richtig, weil man hat dann doch gesehen, dass im Bereich so 8 Euro ein Boden lag. Von dem aus hat sie sich jetzt so ein bisschen nach oben berappelt. In der Spitze kann es durchaus hier Richtung 11,50, 12 nochmal gehen. Das wäre aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht aber das Höchste der Gefühle und anschließend dürfte es dann wieder nach unten gehen. Wir denken, dass die Aktie in der Range bleibt, so 10 plus minus 1, 2 Euro und alles andere als nachhaltig hier ein Erfolg garantiert ist und dementsprechend, dass die Aktie dann heute mal richtig wieder auf die Mütze bekommen hat, das verwundert uns nicht, das dürfte in Zukunft immer wieder noch passieren. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Secunet, hier gab es Unternehmensnachrichten, die jetzt nicht so besonders positiv aufgenommen worden sind. Gab hier Quartalszahlen zum zweiten Quartal, die etwas enttäuscht haben, deswegen ein minus 7% in der Aktie. Man muss aber auch sagen, die war in der Vergangenheit als Cybersecurity-Wert ja schon mal ein absoluter Highflyer, ist aber ein sehr enger Wert, weil große Teile des Aktienkapitals bei dem Großaktionär liegen. Giesecke und Defriend heißen die, glaube ich, haben auch mit der Bundesdruckerei irgendwas zu tun. Deswegen, das Unternehmen ist auch bestens mit dem Staat verbandelt, bekommt da oft Aufträge, glaube ich, auch von der Bundeswehr und so weiter. Wie gesagt, aber sehr enger Markt in der Aktie, deswegen, wenn es nach oben geht, schießt sie gerne richtig hoch. Wenn es nach unten geht, dann gibt es aber dann auch richtig auf die Mütze. Im Hoch lag die Aktie, das ist noch gar nicht so lange her, bei über 600 Euro im Tief. Auch das ist noch nicht so lange her, sogar noch kürzer her. Unter 90 Euro mittlerweile im Bereich 215, nachdem es heute 7%, wie gesagt, abwärts ging. Charttechnisch muss man sagen, ist der Bereich 250 Euro eine Hürde, an dem die Aktie jetzt kurzfristig erstmal so ein bisschen auch gescheitert ist, wenngleich sie noch nicht richtig angelaufen hatte. Und da müsste sie erstmal drüber, um hier weitere Kursgewinne charttechnisch zu ermöglichen. Die Gewinnerseite Deutsche Pfandbriefbank, ein Plus von knapp 0,9%. Die Aktie wurde zwischenzeitlich auch nochmal tief geprügelt, fängt sich jetzt auch ein bisschen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, übergeordnet ist das nach wie vor eine Seitwärtsbewegung auf der Unterseite so im Bereich 4,50 gestützt, auf der Oberseite so im Bereich 6 Euro, 6,25 Euro gedeckelt. Aktuell sind wir ziemlich genau in dieser Range drin und insofern gibt es da wenig Handlungsbedarf und warum es da jetzt heute 0,9% nach oben ging, das ist vielleicht auch ein bisschen zufällig. Dann Eckert und Ziegler, in der Vergangenheit teilweise von uns hier als zu teuer bezeichnet, als die Aktie da in Corona-Zeiten teilweise bei 140 Euro und mehr war. Das waren, glaube ich, höhere Kurse als zu neuer Marktzeiten, wenn man das Ganze splitbereinigt hat. Letztendlich wurde es dann auch so ein typischer neuer Markt Tannenbaum, aber hier steckt natürlich durchaus Substanz drin und deswegen hat die Aktie dann im Bereich 30 Euro auch wieder ihren Boden gefunden und sich seitdem mehr als verdoppelt. Generell muss man sagen, glaube Andreas Eckert war das in der Vergangenheit immer auch mit sehr guten Auftritten, sehr guten Präsentationen auf dem Eigenkapitalforum, war immer sehr lustig, deswegen seine Vorträge immer sehr gut besucht und alles, was er dort aber zu verkünden hatte, hatte letztlich auch Hand und Fuß. Generell auch ein gut aufgestelltes Unternehmen, muss man sagen, und charttechnisch, solange die Aktie jetzt nicht mehr unter 60 Euro fällt, haben die Bullen auch hier die Karten in der Hand, kann es weitergehen Richtung 72 bis 75 Euro, das wäre fundamental noch gerade zu rechtfertigen, viel mehr aber nicht mehr, sollte es weiter nach oben gehen, sollte man dann aufpassen, aber natürlich in einem Bullenmarkt ist natürlich auch vielleicht mehr möglich. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Friedrich Vorwerk, hatte ich auch lange im Wikifolio, habe auch auf dem Eigenkapitalforum mit ihnen gesprochen. Generell war man dort auch sehr positiv eigentlich gestimmt, hat aber durchaus auch so ein bisschen Kritik an dem Staat, am deutschen Staat durchklingen lassen. Deswegen war ich hier ein bisschen unsicher, habe dann Gewinne mitgenommen, im Nachhinein zu früh. Nichtsdestotrotz, es war eine schöne Performance im Musterdepot, aber zuletzt die Aktie dann immer weiter nach oben geschossen. Jetzt gab es dann auch zwischenzeitlich mal einen Rücksetzer, aber Alles in allem sieht das charttechnisch immer noch gut aus. Unterstützt im Bereich so 54, 55 Euro auf der Oberseite der Deckel. Der lag so im Bereich ja 67, 67, 50. Da sind wir jetzt heute drüber geschlossen. Das heißt, hier könnte es kurzfristig eine Rallye-Verschärfung geben, vielleicht Richtung 80 Euro. Und da sollte man definitiv, wenn man an Bord ist, dabei bleiben. Wie gesagt, ich habe den Fehler gemacht, bin da zu früh raus. Ja, dann der TecDAX kann sich nach wie vor nicht nach oben befreien. Es müsste nachhaltig über die 3,9, über die 4.000 gehen. Aktuell heute der Schlusskurs 3.898,94, ein Minus von 15,36 Punkten oder 0,39%. Schaut man sich die Nachbörsenindikationen an, geht es auch hier knapp 10 Pünktchen nach oben. Also auch hier ja 0,25%, wenn man so will. Das ist natürlich besser. Es geht nach oben als nach unten, aber es ist jetzt nicht weltbewegend. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Nagarro, Kontron und Sartorius Vorzüge. Sartorius Vorzüge hatten wir schon besprochen. Kontron zuletzt mit starken Kursgewinnen, auch mit charttechnischen Kaufsignalen. Was man jetzt in den letzten zwei, drei Tagen sieht, ist da ja ein Pullback. Der kann noch weitergehen, so in Richtung 24. Das wären nochmal so vielleicht 4% nach unten. Generell sieht die Aktie aber übergeordnet stark aus. Sie muss allerdings anschließend dann auch über 25, insbesondere auch über 26, um das Kaufsignal aufrechtzuerhalten. Und dann wären Kursziele bis 30 Euro machbar. Fundamental ist das hier durchaus unterlegt. Ja, und Nagarro, da heute wieder ein Rücksetzer von 2,8%. Die Aktie hatte sich zwischenzeitlich mal ein bisschen berappelt, ist auf über 60 gestiegen, aber jetzt wieder zurückgesetzt. Wir hatten sie auch schon mehrfach im Börsenbrief als Short-Idee. Warum? Naja, wir kommen hier mit dem Management überhaupt nicht klar. In der Vergangenheit war es so, die hatten einen Investorentag und im Vorfeld wurde die Aktie stark geschortet. Dann gab es Anfragen an das Management. Ja, wie sieht das aus? Ist auf dem Investorentag, wird da vielleicht was Negatives verkündet? Man hat das verneint und dann hat man tatsächlich aber seine Prognosen gesenkt. Also wer so mit seinen Anteilseignern umgeht, der gewinnt mit Sicherheit kein Vertrauen und auch bei uns nicht. Und dementsprechend sind wir hier bei der Aktie schon lange sehr, sehr skeptisch, bleiben das auch und können durchaus hier immer verstehen, wenn da drauf geprügelt wird. Die Gewinnerseite, Jonas Group, Hensoldt und United Internet. United Internet schon besprochen, Hensoldt reiht sich ein in Rheinmetall und Renk, die wir schon besprochen haben, also Rüstungskonzerne, die jetzt kurzfristig nochmal profitieren, aber wo man aufpassen muss, dass es eben nicht zu einer Topbildung in der Aktie kommt. Ja, und Jonas Group, da muss man sagen, die haben wir im Taktmusterdepot seinerzeit erstmal bei um die 18 gekauft, dann nochmal im Bereich 15, 16 nachgekauft. Sie fiel im Tief auf 12. Keiner wusste warum, denn das war eigentlich völliger Quatsch. Dann aber auf dem Eigenkapitalforum hatte ich auch hier mit den Verantwortlichen gesprochen. Die haben hier sehr gut kommuniziert, beispielsweise, dass der Großaktionär bald wohl weitere Stücke auf den Markt bringt oder vielleicht ganz aussteigen könnte. Man hat es natürlich nicht so ganz klar formuliert. Das wäre auch nicht korrekt gewesen, aber es war durchaus so ein bisschen zwischen den Zeilen herauszulesen. Genau das ist dann passiert. Warburg Pincus hat seine Beteiligung mehr oder weniger zum großen Teil oder glaube sogar ganz veräußert. Damit wurde dann natürlich auch eine Indexaufnahme möglich, eine entsprechende Gewichtung im Index auch. Und alles in allem läuft es hier gut. Man gehört jetzt zu dem United Internet Gebilde, das läuft ja auch ganz gut. Und deswegen, wir haben hier bei Kursen von, ich glaube, 41, 45, also noch ein Tick höher, wie sie jetzt heute geschlossen hat, 41, 20 Teilgewinne mitgenommen. Aber die Restposition werden wir jetzt weiter im TAK-Musterdepot für Aktien behalten. Denn generell glaube ich, dass bei Jonas noch einiges nach oben gehen kann. Ja, und damit zum US-Markt. Zunächst der Dow Jones, der heute, wie gesagt, zunächst stärker unter den Zöllen gelitten hat, aber sich dann auch berappeln konnte. Am Ende gab es ein Plus von 88,14 Punkten oder 0,2%, 44.459,65. Wenn man sich hier die Nachbörsenindikationen anschaut, da passiert ganz wenig, muss man sagen. Da geht es irgendwie, je nach Indikation, 20 Punkte nach unten oder 5 Punkte nach oben. Alles in allem also ziemlich unverändert. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Apple, Procter & Gamble und Chevron. Apple, ja, kann ich jederzeit verstehen, wenn die Aktie fällt. Ich bin zwar mittlerweile voll veräppelt, habe also MacBook und iPhone und iPad und keine Ahnung was alles. Aber generell muss man halt sagen, von Apple kommt in letzter Zeit nicht mehr viel Neues an Innovationen. Ich habe es immer gesagt, Tim Cook ist ein guter Verwalter des gigantischen Erbes von Steve Jobs. Weil das eben so gigantisch war, konnte er das jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre machen. Aber irgendwann braucht Apple eben neue Innovationen, neue Ideen. Bei der KI hängt man eher hinterher. Natürlich darf man Apple nie abschreiben, alleine schon aufgrund der großen Kapitalbasis, die man trotz Aktienrückkäufen und allem hat. Kann man natürlich eventuell auch zukaufen. Perplexity wurde da ja immer als möglicher Kandidat genannt. Nichtsdestotrotz, von Apple muss jetzt bald mal was kommen, sonst ist diese Bewertung auf Dauer nicht aufrecht zu erhalten und selbst dann Warren Buffett hat seine Position ja mehr als halbiert, das sagt dann schon viel und ja, dementsprechend bin ich kein großer Fan der Apple-Aktie. Aus meiner Sicht müsste sie deutlich tiefer stehen, so im Bereich 150, 160 könnte ich mich vielleicht damit anfreunden, da mal einen Blick drauf zu werfen und vielleicht mal eine Position zu nehmen, aber Kurse über 200 und in der Spitze war es ja noch deutlich höher als jetzt, das kann ich hier nicht nachvollziehen. Dann Procter & Gamble, Konsumgüterkonzern aus der Branche, gibt es zuletzt ja einige, News und meistens redet es sich um Übernahmen. Kellogg's hat sich ja damals aufgespalten und dann wurden beide Unternehmen, in die man sich aufgespalten hat, mittlerweile übernommen. Jetzt gibt es entsprechende Gerüchte bei Kraft Heinz. Damit würde man das wieder mehr oder weniger rückgängig machen, was man vor einigen Jahren erstmal geformt hat. Warren Buffett ist ja auch bei Kraft Heinz drin. Vielleicht freut er sich, wenn es dadurch eine Aufspaltung vielleicht mal zu Gewinnen kommt. Bisher war das nämlich ein Rohrkrepierer für ihn. Ja, und Procter & Gamble, ebenfalls Konsumgüterkonzern, die Aktie auch in den letzten Wochen und Monaten eher unter Druck. Und bei vielen Konsumgüterkonzernen, PepsiCo war ja auch lange unter Druck, ist es eben so, die Rohstoffpreise, die Rohstoffkosten sind gestiegen. Man konnte aber diese Preiserhöhungen ja zwar schon an die Kunden weitergeben, aber die haben darauf dann auch reagiert, indem sie eben weniger konsumiert haben, um eben da so Einsparungen vorzunehmen. Also die haben nicht Procter & Gamble oder Pepsi und so gemieden, aber sie haben halt dann vielleicht mal eine Tüte weniger Lay's Chips, was PepsiCo angeht, oder eine Pepsi weniger getrunken. Und bei Procter & Gamble, gut, bei Windeln oder so, da kann man vielleicht nicht so viel sparen, aber bei anderen Produkten, die sie anbieten, schon. Und ja, dementsprechend diese Aktie zuletzt alle nicht so besonders gesucht, eher auf dem absteigenden Ast. Ich glaube aber, dass das mittellangfristig stabile Geschäftsmodelle sind, dass die sich wieder fangen werden. Und dementsprechend noch würde ich hier vielleicht noch nicht bei Procter & Gamble reingreifen, würde da vielleicht noch ein bisschen abwarten. Aber alles in allem sieht das gar nicht so schlecht aus. Und wer sich für solche Konzerne interessiert, der kann ja vielleicht auch Helmut Waikiki bei Instagram folgen. Der beschäftigt sich ja mit solchen Werten, wenn ich das richtig gesehen habe, sehr gerne. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Chevron, Ölkonzern. Und wenn Aktien von Ölkonzernen unter Druck stehen, dann muss man immer nur auf den Ölpreis gucken. Und da sieht man WTI heute minus 2,8%, Brent minus 2,3%. Und kein Wunder, dass dann eben Ölwerte leiden und allen voran Chevron. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, kurzfristig ist der Ölpreis schwer zu prognostizieren und kann auch noch weiter fallen, zumal er zuletzt ja ein bisschen nach oben eskaliert hat aufgrund Iran-Israel. Aber langfristig glaube ich, dass wir auf eine Situation zusteuern, weil eben nicht mehr so viel in Explorationen investiert wird, weil man im Westen ja auch weg vom Öl will, Klimaschutz und so weiter, dass wir auf eine Situation zusteuern, dass das Angebot relativ knapp wird, die Nachfrage aber relativ konstant bleibt. Sie wächst vielleicht nicht mehr exorbitant, aber sie bricht auch nicht in sich zusammen, wie das der ein oder andere vielleicht vermutet hat. Und wenn dann die Angebotsseite Probleme hat, weil man eben nicht mehr genug in Explorationen investiert, dann könnte das zu einem starken Ölpreisanstieg führen. Nicht heute, nicht morgen, aber auf Sicht der nächsten Jahre. Und Warren Buffett scheint das ähnlich zu sehen. Deswegen hält er ja Aktien wie Chevron, die heute, wie gesagt, Tagesverlierer im Dow Jones waren, aber wie auch Occidental Petroleum. Die Gewinnerseite 3M, da setzt sich der Turnaround weiter fort. Das ist nur zu begrüßen. Generell gute Aktie, die wir auch recht gut dann erwischt haben. Dann Walmart, hier muss man sagen, generell auch gutes Unternehmen, gute Aktie auch in den letzten Jahren, aber sie ist mittlerweile ein bisschen teuer geworden. Charttechnisch hat sich das Bild auch so ein bisschen eingetrübt, ist aktuell so in einer Seitwärtsbewegung, muss man sagen, in einer Konsolidierung so zwischen 90, 92 Dollar auf der Unterseite und bei 100 oben ist der Deckel so ein bisschen drauf. Wenn sie über 100 steigt, kann es zwar zurück zum Allzeithoch gehen, das wären erstmal so 105, aber erst über 105 dürfte es nochmal richtig Drive reinkommen, wobei fundamental höhere, viel höhere Kurse als 110 Dollar kaum zu rechtfertigen sind. Das wäre eigentlich schon fast das Ende der Fahnenstange. Und ein zweiter Turnaround-Kandidat, den wir auch sehr gut gecovert haben und der jetzt wieder richtig Freude macht, unter neuem Management quasi ja fast schon saniert. Boeing, hier geht es weiter nach oben. Heute neues Verlaufshoch. Ich erinnere mich dran, im November letzten Jahres war es, hat ein Kollege mich angerufen, der wollte in Kryptos einsteigen. Ich ist aber noch ganz neu im Finanzmarkt gewesen. Ich habe gesagt, fang vielleicht nicht unbedingt mit den Kryptos an, versuchst du erstmal mit Aktien und wenn du da Aktien kaufen willst, schau dir vielleicht mal eine Nike oder eine Boeing an. Das sind beides Unternehmen, die du auch kennst und diese Aktien, die dürften dann auch profitieren auf mittlere Sicht und damals stand eine Boeing, glaube ich, bei 180, 160 irgendwo, mittlerweile 230. Wenn er es also gemacht hätte, dann wäre das definitiv nicht der falscheste Tipp gewesen und ich gehe davon aus, dass das Comeback von Boeing, dass dieser Steigflug von Boeing gerade erst wieder begonnen hat. Ja, gehen wir dann weiter auf dem amerikanischen Markt und zuletzt habe ich immer den S&P 500 noch so ein bisschen dazugenommen, möchte ich auch heute durchaus tun, denn er hat heute einen ja, relativ guten Verlauf dann auch am Ende genommen und befindet sich nach wie vor im Bereich seiner Allzeithochs, wenn auch nicht ganz auf Allzeithoch, ein Plus von 0,14%, 6268,56. Verlierer, Halliburton, Ölkonzern, natürlich unter Druck, dann Micron Technology, zuletzt ganz gut gelaufen, heute Gewinnmitnahmen, die Aktie ohnehin sehr volatil, mittelfristig aber aus meiner Sicht sehr aussichtsreich und dann Waters Corp, kenne ich jetzt persönlich nicht so besonders. Ja, heute auch ein dickes Minus im zweistelligen Bereich, fast 14%. Die Aktie zuletzt ohnehin, ja, deutlich zurückgekommen, ist noch nicht so lange her. Ende Januar diesen Jahres, Entschuldigung, war ich einen Monat verrutscht, stand sie noch bei knapp 425, mittlerweile im Bereich von 304 angekommen, also deutlich zurückgesetzt. Vom Namen her würde ich das jetzt der Wasserbranche zuordnen, aber wie gesagt, das Unternehmen bin ich jetzt kenne ich jetzt nicht so gut, muss man tatsächlich sagen. Und ja, warum die Aktie zuletzt so stark unter Druck geraten ist, kann ich in dem Fall auch nicht sagen. Wird dem Gesundheitsbranche hier zugeordnet. Vielleicht bin ich da auch völlig falsch. Sei es wie es sei, die Aktie heute auf jeden Fall kriegt voll auf den Deckel. Nachrichten dazu finde ich allerdings hier bei Stock3 zumindest jetzt nicht so wirklich. Ja doch, da soll es eine Fusion wohl geben mit Becton Dickinson & Company. Bioscience Solution Sparte. Ja, okay, dann wird das wahrscheinlich heute negativ aufgenommen. Dieser Zusammenschluss, der da geplant ist. Wie gesagt, die Aktie verliert fast 14%, zuletzt aber ohnehin stark unter Druck gestanden und wie gesagt, ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Favoritenliste. Die Gewinnerseite dann Palantir, kennt kein Halten, fundamental meines Erachtens zu teuer, auch wenn das Unternehmen Weltklasse ist. Nichtsdestotrotz heute plus 5%. Wenn es über die 150 geht, kriegt man hier sogar frische Kaufsignale. Das kann man fast schon nicht mehr glauben. Dann könnte sie Richtung 175, 180 durchstarten. Und vor allen Dingen kann man es nicht glauben, wenn man weiß, die Aktie, als sie unter $10 stand, habe ich sie immer und immer wieder positiv besprochen und kein Mensch wollte sie damals haben. Ja, und mittlerweile wird sich drum geprügelt. So verrückt ist eben Börse. Dann Autodesk. Zuletzt unter Druck gestanden, weil man PTC übernehmen wollte angeblich. Heute gab es jetzt die Meldung, dass man davon Abstand nimmt und das hat bei der Aktie zu einer deutlichen Erholung geführt. Zuletzt ist sie ja von 320 auf im Tief 280 gefallen, also doch deutliche Kursverluste. Jetzt aber berappelt sie sich, ein Plus von über 5% heute, nähert sich schon wieder der Richtung in Richtung der $300-Marke. Da muss sie aber erstmal wieder drüber und dann zurück zu der 320er-Marke, um da am Ende ja vielleicht doch neue Kaufsignale auf der Oberseite generieren zu können. Und dann noch ein Unternehmen aus dem Öl- und Gasbereich, das heute aber auf der positiven Seite steht. Zumindest wird mir Öl- und Gasexploration und Produktion hier als Geschäftsbranche angezeigt. IQT, ein Plus hier von über 5%, 5,4% fast, gut 5,3% sagen wir so, auf 58, 28. Nachrichten hier, muss ich mal schauen, ob es da was gibt. Ja, da gab es wohl positive Analystenstimmen in den letzten Tagen, aber jetzt konkret hier eigentlich nichts. Vielleicht, ja, keine Ahnung, warum die Aktie, obwohl sie aus der Öl- und Gasbranche kommen soll, heute so gut ausschaut. Aber man muss auch sagen, zuletzt ist die Aktie des Unternehmens sehr, sehr gut gelaufen. Hier Mitte vergangenen Jahres, so August vergangenen Jahres, stand sie im Tief noch etwas über 30. Mittlerweile war sie in der Spitze schon über 60, knabbert jetzt wieder fast an der $60-Marke. Das sieht also gut aus. Charttechnisch muss man sagen, zuletzt eigentlich eine bullische Konsolidierung, die aber noch in einer SKS enden kann. Also ganz reinrassig bullisch ist sie nicht, aber sie sieht übergeordnet tendenziell nicht unbedingt nach einer SKS aus. Also insofern muss man das im Auge behalten, aber alles in allem, ja, würde ich mich hier eher auf die Bullenseite auch schlagen, wenngleich der Bereich $60 natürlich so ein bisschen auch ein Deckel kurzfristig sein kann. Ja, und dann noch der Nasdaq 100, die Techs in erster Linie waren heute vorbörslich teilweise bei 22.700 Punkten, das wäre ein Minus von 70, 80 Punkten gewesen, am Ende war es aber ein Plus von 75,03 Punkten oder 0,33%, schauen wir auch hier mal die Nachbörsenindikationen, da tut sich fast nichts, also 3-4 Punkte nach oben, schwankt aber auch stark hin und her. Und ja, das sieht nichtsdestotrotz nach den Zollankündigungen gut aus. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite PDD Holdings aus China, das ist der Konzern hinter Temu, könnte natürlich auch unter Zöllen leiden. Dann Lululemon Athletica aus dem Sportsektor, früher als Yoga-Aktie auch bekannt. Hier muss man sagen, die kommt zuletzt nicht so richtig auf die Beine, aber generell sieht es hier nicht schlecht aus, aber auch die könnten natürlich unter Zöllen leiden, weil solche Unternehmen natürlich auch oft in China und so weiter produzieren lassen, wo dann die Zölle reinhauen könnten. Also insofern, dass hier die kurzfristige Schwäche der Aktie so ein bisschen erklärbar ist, das kann man ganz nicht ganz von der Hand weisen. Auch Nike hat ja gelitten, wobei dann mit der Einigung bei den Zöllen mit Vietnam sich das ein bisschen entspannt hat. Ja, und der Tagesverlierer Micron Technology, eben schon im S&P 500 besprochen. Chip-Unternehmen zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, ist noch nicht so lange her. Im April diesen Jahres stand sie im Tief bei etwas über 60. Gut, das war natürlich auch dieses Trump Liberation Day Thema, aber selbst wenn man das mal ein bisschen außen vor lässt, ja, da war sie zuvor auch schon zurückgefallen in Richtung $85. Jetzt in der Spitze war sie zuletzt auch nach guten Zahlen bei 130. Das wird jetzt so ein bisschen auskorrigiert. Solange sie nicht mehr unter $110 zurückfällt, muss man sagen, sieht's gut aus. Und ich denke, dass wir hier wahrscheinlich bald auch Kurse bis zu 130, 135 und später noch mehr sehen könnten. Also insofern hier würde ich weitere Rücksetzer tendenziell als beide Dip-Gelegenheit sehen. Ja, und die Gewinnerseite, Palantir, Autodesk schon gesprochen, bleibt noch AppLovin. die zuletzt auch ja so ein bisschen konsolidiert korrigiert haben. Ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie im Top da oben bei $525. Wenige Wochen später war es dann im Tief ja um die 200, dann wieder nach oben geschossen auf etwas mehr als 425, nochmal der Rücksetzer und jetzt pendelt sich das so ein bisschen aus. Generell muss man sagen, kein schlechtes Unternehmen, aber eine sehr volatile Aktie, die natürlich auch sich gut für Trader eignet. Kurzfristig ja, haben die Bullen jetzt so ein bisschen das Ruder in die Hand genommen. Wenn sie jetzt nicht mehr unter $340, $335 zurückfällt, dann haben die Bullen zumindest die Chance, sie erstmal wieder Richtung 380 und später vielleicht sogar auf bis zu 425 nach oben zu treiben und darüber wäre dann noch weiteres Kurspotenzial gegeben. Ja, alles in allem, Trump hat wieder ja für Unruhe gesorgt. Am Ende hat aber insbesondere der Aktienmarkt das ganz gut absorbiert. Die Kryptos hat es auch wenig interessiert, nicht mal am Wochenende. Ja, und das spricht dafür, dass man Trump vielleicht derzeit auch nicht mehr ernst nimmt, was aber auch eine gewisse Gefahr birgt, denn wenn er diesmal durchzieht und eben nicht hier den berühmten Techo Trump always chicken out Trade vollzieht, ja, dann könnte es hier tatsächlich problematisch werden. Deswegen, das ist alles derzeit ein bisschen auf Sand gebaut, aber diese Unsicherheit ist es vielleicht auch, die dafür sorgt, dass die Kurse steigen, denn wenn natürlich immer noch Angst im Markt vorhanden ist, dann ist das tendenziell nicht unbedingt das Schlechteste. Jetzt kommt es halt darauf an, wie es weitergeht. Schafft es die EU beispielsweise noch eine Zolleinigung hinzubekommen? Das wäre natürlich wünschenswert, auch für die europäische, für die deutsche Volkswirtschaft. Ja, und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt derzeit massive Chancen nach oben aufgrund einer bald wohl deutlich lockeren Geldpolitik dann auch in den USA. Es gibt aber auch Risiken. Das Hauptrisiko ist ein politisches, nämlich Donald Trump. Und jetzt müssen wir mal schauen, was da am Ende gespielt wird. In diesem Sinne soll es das dann für heute auch für den Podcast gewesen sein. Ohnehin ein bisschen länger als sonst geworden. Und damit möchte ich zumindest die Verabschiedung hochhalten und sage wie immer an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Ihr, euer Sascha Huber.